Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Der Bürgerkrieg im Jemen, der fast unter Ausschluss der Weltöffentlichkeit stattfindet, gleichwohl deshalb ein großes Thema ist, weil die UNO von einer aktuell größten humanitären Katastrophe spricht. Aktuell heute auch unser Thema deshalb, weil ein Mann da ist, der im Jemen war, der Generalsekretär von CARE Deutschland, Karl Otto Zentl. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Heim.
In Stockholm wird seit gestern verhandelt, also Vertreter der Kriegs- oder Bürgerkriegsparteien sitzen da und beraten, was zu tun ist. Erstmal eine gute Nachricht, Fragezeichen.
Erstmal eine gute Nachricht. Es gab ja auch noch weitergehende Schritte. Also es wurden im Vorfeld, konnten Verwundete ausgeflogen werden. Das war eine Forderung, die lange im Raum stand. Es steht wohl, bevor das auch ein Gefangenenaustausch stattfinden kann. Das ist die gute Nachricht, die politische. Dann kommt das Aber.
Wie weit, bevor wir auf das Aber kommen, wie weit ist man von einer Waffenruhe noch weg?
Wir haben im Moment von den Houthis verkündet, dass sie keine Angriffe mehr durchführen, dass keine Luftschläge mehr stattfinden von der internationalen Koalition. Also wir haben hier im Moment eine Art Waffenstillstand. Aber das ändert natürlich nichts an der humanitären Situation oder nur sehr wenig.
Die katastrophal ist, weil Sie sind jemand, der in diesem Entwicklungshilfegeschäft seit vielen Jahren tätig ist. Und haben Sie schon mal sowas gesehen, erlebt wie im Jemen vor ein paar Wochen?
Das war sehr außergewöhnlich und sehr beeindruckend im Jemen. Vor allen Dingen, weil die Ursachen rein menschengemacht sind. Das ist der Konflikt, der dazu führt, dass Menschen verhungern, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr versorgen können, dass das gesamte System zusammenbricht, dass Krankheiten wie Polio und Diphtherie, die mit einfachen Impfkampagnen zu verhindern sind, wieder auf dem Vormarsch sind und viele Kinder umbringen.
Die Situation der Kinder, schlimm und verheerend. Ich erinnere mich an einen Bericht im Fernsehen, in dem der Chefarzt einer Klinik gesagt hat, er schickt im Regelfall die Kinder zum Sterben nach Hause, weil er ihnen nicht mehr helfen kann.
Ja, 50% der Gesundheitsstruktur sind nicht mehr existent und die restlichen 50% haben nicht die medizinischen Mittel, die sie brauchen, um mit dieser großen Katastrophe umzugehen. Es fehlt also an allen Ecken und Enden. Ob die Kinder dann überhaupt noch nach Hause kommen, ob die Kinder überhaupt in die Klinik kommen bei den eingeschränkten Transportmöglichkeiten, das sind noch andere Fragen, die dabei völlig ausgeblendet werden.
Also die ärztliche Versorgung, die Versorgung mit Medikamenten, katastrophal. Wie sieht's mit Nahrung aus?
Nahrungsmittel, seit Jahren wurden keine Gehälter gezahlt. Die Währung hat extrem an Wert verloren. Dementsprechend sind die Preise nach oben gegangen. Das heißt, viele Leute haben nicht mehr die Mittel, um sich ausreichend zu ernähren. Nach den Zahlen, die gestern veröffentlicht wurden, haben wir ein Drittel der Bevölkerung, das auch bei humanitärer Hilfe, die es erhält, trotzdem noch seine Reserven in großem Maße aufbrauchen muss, um überleben zu können. Und Reserven sind endlich.
CARE ist als Hilfsorganisation im Jemen nach wie vor tätig. Mhm. Mit wie vielen Leuten insgesamt?
Wir haben knapp 300 Mitarbeiter vor Ort.
Hauptsächlich Einheimische?
Hauptsächlich jemenitische Kollegen. CARE ist seit 1992 im Jemen tätig. Wir haben also da Kollegen, die schon seit Jahrzehnten für CARE arbeiten. Das schafft Vertrauen. Ja. Das heißt eine hohe Identifizierung mit der Organisation. Das ist etwas, was unsere Arbeit trägt, diese Mitarbeiter.
Können diese Mitarbeiter ihre Familien ernähren? Aktuell?
Diese Mitarbeiter können ihre Familien noch ernähren, aber einer der Kollegen sagte zu mir, wissen Sie, das war bei meinem Besuch letztes Jahr, bis vor wenigen Monaten hat mein Gehalt mich und meine Frau und die Kinder ernährt und jetzt muss mein Gehalt 7 Familien ernähren. Mhm. Das heißt, die Jemeniten haben ein enges Familiengeflecht, Familien, die vertrieben werden. Wir reden von 3,9 Millionen vertriebenen Menschen innerhalb des Jemen, gehen dann zu Verwandten, werden dort aufgenommen. Das ist auch so üblich, das wird so gemacht. Und dann müssen die Aufnehmenden versuchen, die zu ihnen gekommen sind, mit zu versorgen.
Welche Hilfsprojekte können Sie eigentlich unter diesen aktuell so schwierigen Bedingungen überhaupt noch machen?
Wir können in, wir sind sehr stark im Bereich der Ernährung tätig mit Nahrungsmittelverteilungen. Das sind Nahrungsmittel, die wir da über das Welternährungsprogramm bekommen, aber auch mit Bargeldhilfen oder Gutscheinen, die wir den Leuten in die Hand geben können. Und es sind natürlich auch ganz, ganz wichtiger Punkt Wasserprojekte, weil Zugang zu sauberem Trinkwasser eine der ganz großen Herausforderungen im Jemen ist, wo Care auch eine sehr positive Rolle spielen kann.
Aber diese Lebensmittelversorgung bedeutet ja auch über Land fahren mit dem Risiko, entweder am Boden oder aus der Luft beschossen zu werden.
Dass alle Projekte bedeuten, über das Land zu fahren, weil wir all diese Projekte mit unseren Mitarbeitern selbst umsetzen, auch kontrollieren in Zusammenarbeit mit den Betroffenen. Das ist ein Risiko, dem wir ausgesetzt sind. Das müssen wir jeweils vorher abklären. Das heißt, es muss eine Einschätzung stattfinden. Es müssen Genehmigungen eingeholt werden.
Ja, wie bewertet man ein Risiko und wie schafft man es, das Risiko zu minimieren?
Das Risiko zu minimieren, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, indem man Bewegungen anmeldet, also sagt, wir wollen von Sana'a in die Provinz Amran fahren, gebt uns dazu eine Genehmigung. Mit der Genehmigung hat man dann offizielle Erlaubnis, die man bei den Kontrollposten vorzeigen kann. Punkt 1. Punkt 2. Natürlich, indem man zwei Autos losschickt, indem die Mitarbeiter alle Sicherheitstrainings durchlaufen haben, zu wissen, wie sie sich zu verhalten haben in Krisensituationen. Immer zwei Fahrzeuge unterwegs sind, man Geotracking, also die Fahrzeuge über GPS jeweils orten kann, auch teilweise die Mitarbeiter, wenn sie im Feld unterwegs sind. Und natürlich ein enger Austausch mit anderen Organisationen, die im Jemen tätig sind. Ja. Habt ihr Probleme gehabt auf der Stelle, auf dieser Strecke? Habt ihr in der letzten Zeit da Bewegungen gehabt? Ist irgendetwas vorgefallen? Das sind die Maßnahmen, die wir treffen können.
Hat man auch Entführungen und Geiselnahmen trainiert?
Ja, das gehört zu dem Training dazu.
Ja. Ist da ein einheitliches Verhalten überhaupt klar, sinnvoll und logisch?
Ich denke, die Situationen werden sich jeweils unterscheiden. Es geht darum, dass wenn man in einem solchen Training die Situation schon einmal durchlebt hat, es unwahrscheinlicher ist, dass man selbst in Panik gerät, dass der Betreffende in Panik gerät und sich falsch verhält, sondern er weiß, was auf ihn zukommt, Verhaltensweisen eingeübt hat und damit seine Überlebenschancen besser sind.
Es gibt diesen Bürgerkrieg seit 3 Wochen seit 3 Jahren selbstverständlich. Und dahinter stehen natürlich auch zwei Großmächte oder Mittelmächte, je nachdem, wie man es politisch taxiert, Saudi-Arabien und der Iran. Und zum Zweiten, dass Sie als Hilfsorganisation sich in welcher Form ein Stück weit zumindest zurückhalten sollten oder zurückhalten müssen?
Nun ja, also humanitäre Hilfe ist am Bedarf orientiert und basiert aber auch natürlich auf Neutralität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Das heißt, wir stehen außerhalb dieses Konfliktes. Uns interessiert auch nicht, wer zu welcher Partei gehört. Uns bekümmert, uns beschäftigt, wer, welche Menschen haben welchen Bedarf und wie können wir ihnen helfen.
Diese Neutralität, kann man die immer und jederzeit gewährleisten als Entwicklungshelfer?
Wenn man in Gefahr gerät, sie zu verlieren, dann wird man leicht als Unterstützer einer Partei und Fraktion gesehen. Und das würde unsere Arbeit unmöglich machen. Wir müssen auf jeden Fall diese Neutralität halten, um auf beiden Seiten, und Care ist sowohl im Norden, also im Houthi-Gebiet, als auch im Süden, im Gebiet der anerkannten Regierung tätig. Das setzt voraus, dass wir uns aus dieser Debatte heraushalten.
Also die anerkannte Regierung unterstützt von den Saudis in erster Linie, die Houthi-Rebellen unterstützt vom Iran. Gibt es Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten?
Auf jeden Fall. Das müssen wir ganz klar so sagen. Es gibt auf beiden Seiten massive Menschenrechtsverletzungen. Es werden Zivilisten bombardiert, es werden Minen gelegt, es werden Hospitäler angegriffen, Zivilisten angegriffen. Wir hören ja immer wieder die Berichte. Das sind Dinge, es werden Oppositionelle inhaftiert. Wir haben Unterdrückung auf beiden Seiten. Also da gibt es kein Schwarz und kein Weiß.
Kann man es auf die zynische Formel bringen, die Saudis töten von der Luft aus und die Iraner am Boden?
Das wäre ein bisschen zu vereinfacht, meiner Meinung nach.
Nein, ich frage deshalb, weil die Saudis ja vor allem mit ihren Luftangriffen tätig sind.
Aber auch, ich meine, das ist ja eine Koalition. Also wir haben, muss man auch sagen, die Emiratis sind Mitglied der Koalition, die Ägypter sind Mitglied der Koalition, das ist ja eigentlich eine relativ große Gruppe. Es gibt da auch Bodentruppen, die im Einsatz sind. Das heißt, es gibt intensive Bodenkämpfe, auch gerade bei der Hafenstadt Hodeida. Von daher, es wird aus der Luft getötet, es wird auf dem Boden getötet, es wird durch Minen getötet. Aber es ist natürlich richtig, dass die einzige Gruppe, die über eine Luftwaffe verfügt, die Koalitionsgruppe ist.
Was hat in den vergangenen 3 Jahren die internationale Staatengemeinschaft, was hat die UNO, was hat möglicherweise auch Europa und Deutschland dazu beigetragen, dass dieser Konflikt, dass dieser Krieg gelöst wird?
Deutschland hat einige Initiativen gestartet. Aber insgesamt muss man sagen, wenn Sie fragen, was wurde getan oder was hat wer getan, kann die Antwort nur sein, viel zu wenig wurde getan. Es wurde in keiner Weise der nötige Druck aufgebaut, der jetzt anscheinend entstanden ist in relativ kurzer Zeit, um die Verhandlungsparteien an einen Tisch zu bringen.
Ist es eine Möglichkeit, Druck auszuüben, wenn die Bundesregierung beispielsweise sagt, wir liefern angesichts dessen, was passiert, keine Waffen mehr, aktuell nach Saudi-Arabien?
Das ist ein wichtiger Schritt, den Kehr lange gefordert hat. Aber es müssen natürlich auch andere tun. Also Dänemark hat das Gleiche getan. Frankreich hat dieses Ansinnen von sich gewiesen. Also wir haben leider hier auch innerhalb der Europäischen Union keine einheitliche Linie und wirtschaftliche Interessen scheinen da wieder einmal wichtiger zu sein als Menschenrechtsaspekte.
Wenn wir, Herr Zentl, über den Jemen sprechen, kann man eine seriöse, zuverlässige Bilanz dessen aufmachen, was da in den letzten 3 Jahren passiert ist?
Wir können über Zahlen von Toten sprechen, wir können über Zahlen von Choleraerkrankten sprechen, es gibt da verschiedene Zahlen. Wir können über zerstörte Infrastruktur sprechen.
Also fangen wir vielleicht mit den zivilen Opfern an, in der Größenordnung von 10.000?
Das sind die offiziell bestätigten Zahlen. Man ist da im Jemen sehr, sehr genau. Die Hilfsorganisationen gehen von wesentlich höheren Zahlen von 45.000 bis 50.000 Menschen aus, die da inzwischen ums Leben gekommen sind. Wir hatten im vergangenen Jahr zum zweiten Mal eine Choleraepidemie mit 1 Million Verdachtsfällen von Erkrankungen. Wir haben wieder den Ansteigen der Cholera in diesem Jahr. Klimatisch bedingt, solange an den Ursachen sich nichts ändern wird, werden wir dies auch das nächste Jahr sehen.
Was ist der wesentliche oder was sind die wesentlichen Gründe dafür, dass Seuchen wie Cholera im Jemen ausbrechen oder ausbrechen können?
Es ist das Zusammenbrechen der Infrastruktur. Das heißt, die staatlichen Stellen haben kein Gehalt mehr bekommen. Abwassersysteme, die über Abgaben finanziert wurden, können nicht mehr funktionieren, weil die Menschen kein Geld mehr haben, um diese Abgaben zu bezahlen. Frisches Trinkwasser, das aus Tiefbrunnen gepumpt werden muss, wird zu teuer, weil diese Tiefbrunnen über Dieselpumpen betrieben werden. Diesel ist sehr, sehr teuer geworden. Das heißt, das Wasser wird teurer, das können sich Menschen nicht mehr leisten, trinken dann verschmutztes Wasser aus offenen Brunnenanlagen. Das sind Faktoren plus der sehr, sehr schlechten gesundheitlichen Versorgung, die immer wieder zu diesen Ausbrüchen führen.
Sie haben eingangs der Sendung geschildert, wie schwierig es ist für Hilfsorganisationen, für Helfer vor Ort, für die Menschen was zu tun. Hat sich das eigentlich verschlimmert und verschlechtert oder war das seit dieses Bürgerkrieges immer das größte Problem?
Es war seit diesem Bürgerkrieg das größte Problem. Es ist sehr, sehr, sehr langwierig, Genehmigungen zu bekommen, um ein Assessment, also eine Untersuchung in der Gegend durchzuführen, um ein Projekt genehmigt zu bekommen, dass wir das auch wirklich durchführen können. Lange Diskussionen, oft sehr personenabhängig, manchmal hat man Glück und hat die richtigen Ansprechpartner vor sich und es geht schneller. Aber oft sind es Wochen und Monate, die es dauert, bis wir dann überhaupt tätig werden können.
Sind die Frontverläufe im Jemen eigentlich klar?
Die Frontverläufe sind in vielen Stellen innerhalb des Landes klar. Das liegt an der Topografie, wo sie relativ schmale Durchgänge haben, wo sich nicht viel bewegen wird. An der Küste entlang haben wir sehr viel Bewegung und Dynamik. Das ist dann flaches Land. Und da sind ja auch die Hauptkämpfe, wo die Häfen sind, wo der Hafen von Hodeida ist, einer der Brennpunkte. Und das ganz, ganz große Sorgenkind, wenn man das noch so verniedlichend sagen kann für die internationalen Organisationen.
Warum schafft man es nicht oder warum schaffen Hilfsorganisationen es nicht, über die Häfen die Dinge ins Land zu bringen, die ins Land gehören?
Wir schaffen Dinge über die Häfen in das Land, aber das heißt nicht, dass wir genug ins Land schaffen. Das ist ja auch nochmal die andere Frage. Das Land würde auch, natürlich, der Jemen hat 90% seiner Nahrungsmittel importiert. Das kann nicht alles durch Hilfsorganisationen aufgefangen werden. Da muss wesentlich mehr in das Land kommen. Und im Fall Hodeida hatten wir jetzt ja auch konkret durch die Kämpfe die Situation, dass das Welternährungsprogramm 51.000 Tonnen Getreide in Lagern liegen hatte, die sie nicht mehr, zu denen sie keinen Zugang hatten.
Karl Otto Zentl ist unser Gast heute Vormittag, der Generalsekretär von CARE Deutschland, der, es ist ein paar Jahre her, mal Afrikanistik studiert hat, Islamwissenschaften. Besondere Kombination, habe ich so auch noch nicht gehört.
Es war die Überlegung war, damit einen möglichst großen geografischen Raum abzudecken.
Ja.
Und das ergänzt sich ja.
Haben Sie das auch mit der Perspektive gemacht, dann anschließend in die Entwicklungshilfe zu gehen?
Ja.
Ja,
das war das. Also ich hatte, muss man dazu sagen, war parallel. Also ich habe vorher auch eine Berufsausbildung gemacht. Ich bin Rettungsassistent. Das kam aus meinem Ersatzdienst und dann weitere Arbeit in diesem Bereich. War da auch hauptberuflich tätig. Das war dann eine Kombination, wo es für mich schon so der Gedanke war, mit Sprachkompetenz, die man sich erwirbt, medizinischer Kenntnis, die man hat, ins Ausland zu gehen.
Ja, Ihre erste Station im Ausland war dann?
Das war mit dem Deutschen Roten Kreuz die Osttürkei nach dem ersten Golfkrieg, als die Kurden über die Berge flohen und da an der im türkischen Grenzgebiet festsaßen.
Eindringliche Erinnerungen?
Das waren sehr eindringliche Erinnerungen. Wir haben da ein Feldhospital aufgebaut, 80 Betten. Das waren 4 Wochen im Zeltleben.
Okay.
Das war dann schon sehr, ja, man erinnert sich.
Rotes Kreuz war nicht die einzige Hilfsorganisation, für die Sie dann gearbeitet haben. Es kamen dann noch andere dazu.
Ja, vom Roten Kreuz ging es dann zur Welthungerhilfe, die damals Programme in Afghanistan starten wollten. Das passte dann auch sehr gut zusammen, sodass ich dann also auch einen ganzen Teil meiner Zeit in Afghanistan verbracht habe. Das war dann 93 bis 98, sowas ungefähr, immer wieder dort für Monate.
Haben Sie die Taliban da schon erlebt?
Das war dann gegen Ende. Am Anfang war das die Zeit der Mujahedin, relativ kurz nach Machtübernahme, als es sich dann immer mehr fragmentierte, das Land. Und die Taliban kamen dann so nach den, wann kamen die, 96, 97, sowas, ja.
Dramatische Veränderungen dann in diesem Land?
Sehr große Veränderungen, sehr weitgehende Veränderungen.
Dann kam irgendwann eine Katastrophenhilfe, für die Sie organisatorisch tätig waren.
Das war dann mehr in den Bereich der Politik. Das ging also Katastrophenvorsorge. Was ich auch ein sehr spannendes Thema finde, was mir auch sehr wichtig war, wenn man sich jahrelang mit den Auswirkungen von Katastrophen, Naturkatastrophen da natürlich schwerpunktmäßig beschäftigt hat, was man ja bei Dürren und Ähnlichem immer wieder vor sich hat, Überschwemmungen, Erdbeben, dann ist es natürlich schon eine lohnende Aufgabe zu sagen, wie können wir verhindern, dass solche Ereignisse diese dramatischen Schäden auslösen, die wir immer wieder vor uns sehen.
Das war dann weniger Entwicklungshilfe vor Ort und mehr Management?
Das war Entwicklung von Konzepten. Das war ein sehr breit aufgestelltes Netzwerk mit Wissenschaft, aber auch mit Hilfsorganisationen, wo gemeinsam dann Konzepte entwickelt wurden, um nach einer Katastrophe den Wiederaufbau besser zu gestalten.
Und seit wann dann CARE Deutschland?
Seit Ende 1992.
Karl Otto Zentl ist der Generalsekretär von CARE Deutschland, heute Vormittag bei uns. Großer Einsatz im Jemen, wir haben drüber gesprochen, aber der Jemen ist nicht das einzige Land, in dem Sie als Organisation, als Hilfsorganisation tätig sind. Wo noch?
Ja, also insgesamt in 37 Ländern ist CARE Deutschland weltweit tätig. Und Brennpunkte sind natürlich die humanitären Krisen unserer Zeit. Das heißt Syrien und die Syrien-Region, um Syrien herum, der Irak, das Horn von Afrika, aber natürlich auch die Tschadsee-Region mit Boko Haram, vielen, vielen Flüchtlingen in die Nachbarländer. Sehr viel Not und Armut auch dort.
Was Syrien, was Irak angeht, wie groß ist das Ausmaß der Zerstörung vor Ort?
Das ist sehr weitgehend. Ich war jetzt also im Mai, April dieses Jahres im Nordirak, war dann auch in Mosul und habe mir dann den Westteil der Stadt auch ansehen können, den Altstadtbereich, der eigentlich bekannt war, der sehr schön aussah, der wirklich aussieht wie die Bilder deutscher Städte nach dem Zweiten Weltkrieg, also komplett zerstört.
Unter welchen Bedingungen leben die Menschen dann in so einer Stadt?
Auch extrem schwierig. Vor allen Dingen der Wiederaufbau verzögert sich, da sie sehr, sehr viel Blindgänger unter den Trümmern liegen haben. Sie können da nicht einfach wegräumen, sondern sie müssen erst mal klären, was denn da sich unter dem Schutt befindet. Das dauert. Dementsprechend, die Leute leben da in Trümmern, leben in ihren zerstörten Häusern, wollen auch nicht weg, um den Besitzanspruch nicht zu verlieren. Aber auch das ist jetzt noch weit von Normalität entfernt.
Wenn Sie ein Land wie Somalia ansprechen, eigentlich wie der Jemen, ein Konflikt, der nicht im Zentrum der Weltöffentlichkeit steht. Wie ist da die aktuelle Situation?
Ja gut, wir in Somalia, das stimmt und geht ja schon seit 90er Jahren, dieser Konflikt. Und das Land ist ja de facto eigentlich zerfallen. Sie haben im Norden des Landes mit Somaliland und Puntland zwei Regionen, die relativ stabil sind, die relativ sicher sind, in denen auch Verwaltung und Sicherheit gewährleistet sind. Und sie haben dann im Süden Mogadischu, den Raum dann noch weiter nach Kenia zu, die absolute Unsicherheit mit den Shabab-Milizen, Bürgerkrieg, Bombenanschläge, die es extrem schwierig machen, dort überhaupt tätig zu werden.
Unter welchen Bedingungen können Ihre Helfer da vor Ort überhaupt arbeiten?
Über Partnerorganisationen in diesem Fall, in meisten Fällen. Und ansonsten mit sehr, sehr hohen Sicherheitsanforderungen, täglicher Überprüfung der Situation, ob überhaupt ob wir etwas tun können, ob wir eine Reise, Fahrt unternehmen können oder ob wir das lieber sein lassen.
Gilt das auch für Irak, Syrien?
Auch da muss es auf jeden Fall, auch Syrien, sehr, sehr schwierig und sehr vieles auch nur über Partnerorganisationen. Die Gebiete, die noch nicht von der Regierung kontrolliert werden, sind ja auch kleiner geworden. Von daher ist das Einsatzgebiet sehr stark eingeschränkt worden. Im Irak würde ich das nicht verallgemeinern. Es gibt Gebiete des Landes, die Kurdenregionen, die stabil sind. Aber außerhalb, Mosul, Nineveh, Fallujah, das sind Gegenden, die Sie sich genau anschauen müssen, wenn Sie dort arbeiten wollen.
Was Syrien angeht, wird da eigentlich aktuell noch gekämpft?
Es gibt einzelne Kämpfe noch, aber im Moment ist es um Idlib herum. Nach diesem Abkommen, soweit ich weiß, zwischen Russland und der Türkei relativ ruhig geworden. Da allerdings hier Konditionalitäten geknüpft waren, weiß ich nicht, wie lange das der Fall sein wird.
Aber diese Verbindung scheint halbwegs stabil zu sein?
Im Moment ja, aber wir hatten ja schon mehrere Gebiete, die zu Nichtkampfzonen erklärt wurden und wir haben lernen müssen, dass das auch nur vorübergehend ist.
Im September die Reise in den Jemen, 2 Wochen waren Sie insgesamt dort, haben viel gesehen, das Land frei oder halbwegs frei auch bereisen können.
Ja gut, also es war möglich, also von Sana'a dann auch in die Provinzen nach Amran und Hatscha zu fahren. Das sind Provinzen Richtung Hodeida, also zur Küste, wo dann auch massiv Zerstörungen, Folgen der Kämpfe zu sehen waren und in Richtung auf die Kampfhandlungen, wo dann auch Flüchtlinge der Kampfhandlungen ankamen. Und dann, um nach Aden in den Süden zu kommen, musste ich das Land zunächst wieder verlassen, um dann mit einem Flugzeug von außerhalb wieder nach Aden einfliegen zu können und konnte mir dann im Süden noch Aden und das Umfeld betrachten.
Wie dicht dran waren Sie am Elend der Menschen vor Ort?
Das war sehr dicht. Also das war, wir haben Projekte besucht, Flüchtlingslager besucht, Vertriebenenlager, wo sie dann Menschen gegenüberstehen, die Müttern, die eigentlich nur noch ihre Verzweiflung herausschreien können, weil sie selbst seit Tagen nichts mehr gegessen haben und jetzt auch für die Kinder nichts mehr da ist. Wo sie dann auch Kollegen und Kolleginnen vor sich stehen haben, gerade die jemenitischen Kollegen und Kolleginnen, die da seit Jahren arbeiten, sich also gegen diesen Niedergang anstemmen und alles tun, was sie tun können und denen inzwischen auch die Tränen aus den Augen laufen, weil sie sehen, dass es einfach nicht besser wird, sondern dass es nur schlimmer wird. Möglichkeiten fehlen, Mittel fehlen, Genehmigungen fehlen, um Menschen zu helfen.
Also subjektiv auch ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit in solchen Momenten?
Wut. Ja. Bei mir eher Wut.
Wut auf
Wut,
wen?
Also Trauer zum einen. Ich war vor 18 Monaten davor im Jemen, hatte das Engagement unserer Kollegen und Kolleginnen gesehen und das hat mich sehr positiv gestimmt. Und ich hatte gehofft, wenn ich jetzt zurückkomme nach 18 Monaten, dass sich das Ganze zumindest irgendwie stabilisiert hat und musste dann nach kurzer Zeit feststellen, nein, ganz im Gegenteil, es ist viel schlimmer gekommen. Und dann kommt da Wut hoch gegen die Ungerechtigkeit, die ich mich dagegen übersehe, dass Menschen, die eigentlich alle Menschen gleichen Chancen haben sollten und es da so viele Menschen gibt, denen diese Chancen verwehrt werden.
Ja, Sie haben eingangs der Sendung, als wir uns über Stockholm und die beginnenden Verhandlungen unterhalten haben, gesagt, positiv ja, aber...
Ja, natürlich. Ich meine, wenn wir im 21. Jahrhundert die Tatsache als Erfolg feiern, dass sich Verantwortliche für dieses Elend zu Gesprächen treffen, dann habe ich diese Bilder, die ich eben gerade geschildert habe, also die verzweifelten Mütter, die verzweifelten Mitarbeiter, die ausgezehrten Kinder vor Augen. Und dann bin ich gerne bereit, Stockholm als einen Erfolg zu feiern, aber ich lasse den Sekt im Kühlschrank, bis für diese Menschen greifbare Ergebnisse herausgekommen sind. Dass sich welche zum Gespräch treffen, das finde ich gut, aber das ist mir nicht genug, bei weitem nicht.
Wie groß ist, was den Jemen angeht, über den wir jetzt ausführlich gesprochen haben, die Spendenbereitschaft der Deutschen?
Der Jemen ist hier relativ wenig in den aktuellen Medien. Die deutsche Bevölkerung, glaube ich, hört relativ wenig über den Jemen. Deswegen finde ich es toll, in so einem Format einmal darüber sprechen zu können. Und das Wissen über die Situation im Land ist ja die Voraussetzung dafür, dass Menschen sehen, da ist Not und bereit sind zu spenden. Wir hatten eine sehr große Spendenbereitschaft im vergangenen Jahr, als die Cholera so massiv im Jemen wütete. Aber das war ereignisbezogen und inzwischen... Ja. Findet hier relativ wenig statt.
Brauchen Sie letztlich einen emotionalen Auslöser mit entsprechenden Bildern, damit Leute spenden?
Wir brauchen Informationen. Menschen spenden meistens nach konkreten Ereignissen, nach Naturkatastrophen, also großen, massiven Ereignissen, die eintreten, weniger über die lange Dauer. Grundvoraussetzung ist Information über das, was geschieht. Bilder helfen da bestimmt auch.
Ja.
Das ist richtig.
Wobei ich vermute, das ist eine Erfahrung, die alle Hilfsorganisationen
machen. Das ist eine Erfahrung, die alle Hilfsorganisationen machen. Es gibt aus dem Jemen wenig Bilder. Mhm. Wir haben über Monate versucht, Journalisten in das Land zu bringen und haben keine Genehmigung bekommen. Dementsprechend, es kommen wenig Journalisten in das Land, bis gar keine. Also gibt es auch wenig, was an Bildern nach außen dringt.
Was andere Hilfsorganisationen angeht, ist man da insofern in einer vielleicht etwas merkwürdigen Situation. Auf der einen Seite ist man Konkurrent auch um Spendengelder und auf der anderen Seite kooperiert man, wie beispielsweise auch in so einem Land wie dem Jemen.
Das ist richtig. Wir haben natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation, weil wir alle bei den gleichen Zuwendungsgebern Projekte einreichen, Mittel beantragen, weil wir auch auf dem Spendenmarkt natürlich unsere eigene Position schildern und hoffen, dass die Position der Organisation, für die wir arbeiten, dann auch von Menschen als sehr positiv wahrgenommen wird. Sie Vertrauen zu uns haben und bereit sind zu spenden. Das ist aber in keiner Weise hinderlich der Zusammenarbeit vor Ort. Gerade in einer Situation im Jemen, wo relativ wenig, also es gibt 35 internationale Organisationen, die im Land tätig sind, arbeiten, wo der Bedarf so riesig ist, ist es einfach eine ganz klare Notwendigkeit, die auch von jedem täglich gelebt wird, eng zusammenzuarbeiten, sich abzustimmen, gemeinsam etwas zu tun.
Ist es schwieriger geworden, vor allem auch im Jemen jetzt beispielsweise oder anhand des Beispiels Jemen, langfristige Entwicklungshilfe zu leisten, weil man doch kurzfristig sehr viel im humanitären Bereich erstmal leisten muss?
Es werden viele unserer Kapazitäten im humanitären Bereich gebunden. Das ist der Jemen, das ist natürlich Syrien, das ist das Horn von Afrika, das ist die Tschadsee-Region, also die Zahl der Krisenherde, in denen wir tätig sind, nimmt ja ständig zu. Dadurch, in diesen fragilen Kontexten, versuchen wir, wo immer es geht, auch im Jemen längerfristige Ansätze zu fahren. Aber die Freiräume sind da geringer.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank auch.
Eins gehört.